jetzt einen Livestream? Nee? Okay. Ja, ich grüße einen jeden ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ich habe schon die Frage gestellt bekommen, ist heute Gebetsabend oder Bibelabend? Wir haben heute einen Bibel- und Gebetsabend wieder. Das heißt, wir werden in 2. Samuel weitermachen. Wir werden uns heute die Kapitel 13 und 14 anschauen und anschließend dann direkt ins Gebet übergehen. Wir haben es dieses Jahr ein bisschen anders gemacht, dass wir nicht die 6 Wochen am Stück Gebetsabende haben, sondern dass wir, ich meine, jetzt 4 Gebetsabende hatten und jetzt mit der Auslegung weitermachen wollen. Und ich möchte gerne zum Anfang ein Gebet sprechen. Hab Dank, lieber Vater, für deine Liebe zu uns Menschen. Sie ist ja nicht wirklich zu begreifen, aber wir können sie in Jesus Christus sehen. Wir können erahnen, wie groß deine Liebe zu einem jeden von uns sein muss, dass du dich entschieden hast, deinen Sohn zu senden. Danke, Jesus Christus, dass du dein Leben gegeben hast, dass wir ein Leben in der Heiligung leben dürfen. Und ich möchte wirklich auch beten, dass einem jeden von uns, der heute hier ist, dass es uns gelingt, in der Nachfolge Schritte zu gehen, dir ähnlicher zu werden, dass wir in unserem Herzen das Bestreben haben, ein Leben zu leben, das sich deinem Willen unterordnet. Wirke du es, Herr. Du siehst auch den Text von heute, über den wir nachdenken wollen, aus 2. Samuel. Und auch da möchte ich beten, dass wir dein Wort ein Stück weit besser verstehen, dass wir mit hineingenommen werden in den Text und dass du uns Lektionen wichtig machst, die du uns mit auf den Weg geben möchtest. Amen. Ich glaube, es gibt bestimmte Situationen oder auch Leiden im Leben. Wenn man in der Situation drinne steckt, dann kann es sein, dass es sich über viele, viele Jahre zieht, dass man sein ganzes Leben diese Dinge mit sich trägt. Es kann sein, dass vielleicht jemand an einer psychischen Erkrankung leidet und er schafft es nicht, irgendwie über einen Berg zu kommen und er leidet sehr, sehr lange, vielleicht sogar zum Teil das ganze Leben unter einer Erkrankung oder körperliche Leiden, dass man durch ein körperliches Leid geht und man trägt sein ganzes Leben irgendwo dieses Leid mit sich in der Hoffnung, dass Gott es nimmt. Es können aber auch Dinge von außerhalb sein, die geschehen und die auf einmal einen ganz, ganz großen Einfluss auf das Leben haben. Es kann ein Autounfall sein, wo man vielleicht gar nichts für kann, wo man in ein Auto hineinfährt oder das Auto fährt in einen selber hinein und man ist gekennzeichnet fürs Leben, sitzt vielleicht im Rollstuhl und lebt so vor sich hin, ohne wirklich etwas zu können. Es können aber auch Dinge sein, die vielleicht niemand weiß. Ja, der Text heute, der redet von einer sehr, sehr grausamen Tat. Es geht um eine Vergewaltigung, die beschrieben wird. Und das sind auch Dinge, die auch ganz, ganz tiefe Spuren im Leben hinterlassen. Und wo man auch das Leid, zum Teil das ganze Leben, mit sich trägt. Und heute, was noch unvorstellbarer ist, wenn es beispielsweise um das Thema der Vergewaltigung geht, ist, wenn so etwas geschieht von einer Person, die einem eigentlich nahestehen sollte, die sich um einen vielleicht kümmern sollte, Liebe erweisen sollte, Barmherzigkeit erweisen sollte. Und das ist eben ein Leid, ein Schmerz, den man nicht einfach so abklopfen kann, sondern das trägt man mit sich und da braucht man konkrete Hilfe. Und das ist der Text von heute. Es geht um ein Leid, das eigentlich sehr, sehr schwer zu fassen ist, auch unbegreiflich. Als ich das gelesen habe, dachte ich, Mensch, wie kann man, was ist das für ein Text, was war das damals für eine Tat? Aber die Bibel hat es einfach so berichtet, wie es stattgefunden hat. Lasst uns, wenn ihr die Bibel dabei habt, den Text aus 2. Samuel 13 und 14 lesen. Und ich werde abschnittsweise immer wieder lesen und dann einige Gedanken dazu formulieren. 2. Samuel 13, die Verse 1 bis 2. Und es begab sich danach, also hier die ganze Situation mit Nathan und David und Bathseba und so weiter. Nathan hat Gerichtsbotschaft gehalten. Und es begab sich danach. Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, die hieß Tamar. Und Amnon, der Sohn Davids, gewann sie lieb. Und Amnon grämte sich, sodass er fast krank wurde um seiner Schwester Tamar willen, denn sie war eine Jungfrau und es schien Amnon unmöglich, ihr etwas anzutun. Wir finden in diesem Abschnitt jetzt den Beginn der ganzen Absalom-Erzählung. Es geht bis Kapitel 20. Die Geschichte fängt nicht mit Amnon und Tamar an, sondern hier ganz bewusst erstmal mit Absalom. Und dann zieht es sich so ein bisschen durch, dass aus seiner Perspektive auch einiges dann beschrieben wird und auch seine Geschichte. Und wir haben hier eben Absalom, der war ja der Sohn der Maacha, eine Königin, eine aramäische Prinzessin. Und er war selber der, ich weiß gar nicht, Zweit- oder Drittgeborene, also nicht der direkte Thronfolger, das war der Amnon, sondern, ja, vielleicht hielt er sich für den geeigneten Thronfolger, aber er war es nicht. Dann ist hier von Tamar die Rede, das ist die leibliche Schwester von Absalom. Und hat sicher, also sie, wie es hier heißt, sie war eine sehr, sehr schöne Frau. Und wenn die Bibel das nochmal besonders betont, schön, dann muss es wirklich sehr, sehr schön gewesen sein. Wie das später am Ende des Abschnitts auch von Absalom heißt, er war auch sehr schön von Gestalt. Und es ist eben als weitere Person Amnon, weil das ist der Sohn von der Abigail. Das heißt, er ist der Halbbruder von der Tamar und auch von Absalom. Und das war eben der Erstgeborene, der die Thronfolge für sich reklamieren konnte oder auch reklamiert hat. Und jetzt sehen wir eben diese sündige Begierde, die in den ersten 11 Versen beschrieben wird. Das ist auch der erste Punkt, den Abschnitt habe ich so überschrieben, die sündige Begierde. Es heißt hier, er gewann sie lieb. Wir wissen nicht genau, wie alt Amnon war, aber man geht davon aus, dass er irgendwie Anfang der 20er oder kurz drunter, dass das noch ein recht junger Bursche war. Und Tamar war eine Jungfrau, also in einem Alter, wo sie heiraten konnte, aber eben nicht Amnon heiraten konnte, weil er der Halbbruder war. Also es war ein absolutes No-Go, dass zwischen denen etwas laufen könnte, das wäre Unzucht. Aber er hat sie immer wieder gesehen. Damals war es so, dass dann auch die Männer und die Frauen in unterschiedlichen Bereichen des Hauses gelebt haben, also nicht einen direkten Zugang hatten. Und Amnon hat die Tamar immer wieder gesehen und die Gedanken haben angefangen zu kreisen in seinem Leben. Er hat angefangen, über sie nachzudenken und es hat sich so eine Art Liebeskummer entwickelt, der krankhaft geworden ist. Ja, hier wird tatsächlich das Wort Liebe gebraucht, aber ich glaube, Liebe ist hier der falsche Begriff. Es war vielmehr eine Lust, die er hatte. Und die Lust, die hat etwas mit ihm gemacht, mit seinem ganzen Körper gemacht. Sie hat ihn komplett verblendet, sie hat ihn ja krank gemacht. Und es schien, wie es hier heißt, aber es schien Amnon unmöglich, ihr etwas anzutun. Das heißt, es gab sündige Gedanken und wie geht es jetzt weiter mit diesen sündigen Gedanken? Es schien ihm unmöglich, etwas anzutun, weil sie in einem anderen Bereich des Hauses sicherlich gelebt hat. Und wie kann er jetzt irgendwie mit der Halbschwester in Kontakt kommen oder was auch immer? Und diese Lust, die hat etwas mit ihm gemacht. Er hat sich reingesteigert. Ja? Sie hat seine Seele von innen komplett zerfressen, sodass sündige Gedanken, wie es aussieht, für ihn das Normalste war, weil er bereit war, sämtliche Grenzen zu überschreiten. Es heißt in Levitikus 18, Vers 9 bis 11, also in 3. Mose 18, 9 bis 11. Du sollst die Scham deiner Schwester, die deines Vaters oder deiner Mutter Tochter ist, nicht entblößen. Sie sei daheim oder draußen geboren. Du sollst die Scham der Tochter deines Sohnes oder deiner Tochter nicht entblößen, denn es ist deine eigene Scham. Du sollst die Scham der Tochter der Frau deines Vaters, die deinem Vater geboren ist und deiner Schwester, nicht entblößen. Also wir sehen, das Gesetz ist eindeutig, es darf sowas wie Inzucht nicht geben. Und Gott ist klar in seinem Wort, aber Amnon hat keinen Wert auf das Wort Gottes, auf das Gesetz gelegt. Sonst wäre das ein Gedanke, selbst wenn er einmal gekreist wäre, er hätte ihn beiseite geschoben und es wäre kein Thema mehr. Aber er hat diese Gedanken zugelassen und somit sehen wir, dass Gott in seinem Leben keine große Rolle gespielt hat. Und hier sehen wir, wie das Wort Liebe schon komplett pervertiert ist. Ja, es ist ja heute genauso. wenn man die Zeitungen aufschlägt, überall ist von Liebe oder was weiß ich, in den Medien von Liebe die Rede. Aber was versteht man heute noch unter dem Begriff der Liebe? Ja, es ist in vielen Bereichen nur noch von Lust die Rede, aber nicht von echter Liebe. Und das, was er hier gehabt hat, war alles andere, aber es war auf jeden Fall keine Liebe. Und so ein bisschen ist das interessant, in welchem Kontext es steht. David hat Bathseba gesehen und er hat sie sich einfach genommen und war bereit, über Leichen zu gehen. Ja, Amnon hat hier auch eine Frau gesehen und will sie sich einfach nehmen und ist auch bereit, Grenzen zu überschreiten, anstatt von den Fehlern des Vaters zu lernen und zu sehen, Mensch, mein Vater hat das so gemacht, so will ich es auf gar keinen Fall machen. David war vielleicht ein guter König, aber er war kein guter Vater. Und das sehen wir gerade in diesen ganzen Abschnitten in besonderer Weise, wie halbherzig er in vielen Situationen gehandelt hat oder auch gar nicht eingegriffen hat. Also er hat es in der Familie mitbekommen und hat selber Grenzen überschritten. In Vers 3 heißt es, Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab, ein Sohn von Davids Bruder Schima. Und dieser Jonadab war ein sehr kluger Mann. Also hier ist von dem Cousin die Rede. Ein sehr kluger Mann. Ja, ich weiß nicht, worauf sich das klug bezieht. Vielleicht war er intellektuell, sehr pfiffig, sehr schlau. Wusste vielleicht zu jeder Frage eine Antwort. Aber ich glaube, aus der Sicht Gottes war er nicht wirklich ein weiser Mann, nicht wirklich ein kluger Mann. Ja, vielleicht nach den Maßstäben der Welt war er ein kluger Mann. Sonst würde er so einen Rat nicht geben, den er dann gegeben hat. Und wenn jetzt ein gottloser Mann, Amnon, sich mit einem anderen Gottlosen zusammentut und wenn die anfangen, ins Gespräch zu kommen, Pläne zu schmieden, kann was Göttliches rauskommen? Natürlich nicht. In Vers 4 heißt es, der sprach zu ihm, warum bist du so elend von Tag zu Tag, du Königssohn? Willst du mir es nicht sagen? Da sprach Amnon zu ihm, ich habe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom, lieb gewonnen. Also ganz schön mutig, erstmal diese Gedanken so zu äußern. Ja, der kann sich ja dadurch selber irgendwie angreifbar machen. Wie kannst du nur? Bist du krank? Bist du verrückt? Aber er äußert diese sündigen Gedanken und dann geht Jonadab drauf ein und sagt in Vers 5, lege dich auf dein Bett und stelle dich krank. Wenn dann dein Vater kommt, dich zu besuchen, so sprich zu ihm, lass doch meine Schwester Tamar kommen, dass sie mir Krankenspeise gebe und vor meine Augen das Essen vorbereite, dass ich zusehe und von ihrer Hand esse. Also welch ein dummer Rat, versuch es doch mit einer List. Du hast keine Möglichkeit, an sie ranzukommen, also gebrauche eine List und hintergehe, ja, im Endeffekt nicht nur Tamar, hintergehe im Endeffekt die ganzen Diener, den Vater, alle, die um dich herum sind. Genau, also ein schlechter Rat. Er hätte ganz einfach ihm einen Rat geben können und sagen, lieber Amnon, ja, schalte dein Hirn ein, denk drüber nach, es macht alles keinen Sinn und wenn du was machst, dann wird es Konsequenzen haben. Es ist der Cousin, ja, er kann etwas sagen. Aber er hat es nicht getan. Und aus der Sicht, nach dem Rat von Jonadab, ist es jetzt gar nicht so sehr entscheidend, wie Tamar reagiert. Ja, geht sie auf die Liebe ein, dann freut sich Amnon. Ja, ist vielleicht schwierig mit den Geboten Gottes, aber irgendwie können die dann vielleicht doch zusammen sein. Denn wenn der Geschlechtsakt vollzogen ist, dann gelten sie quasi als verheiratet. Wenn sie nicht drauf eingeht, dann wird sie sich vielleicht wegen der Schande oder sowas, die dann auf sie wartet, dennoch auf die Ehe einlassen. Also es gibt Ausleger, die sagen, Jonadab spricht hier ja gar nicht jetzt von Intimität, von Geschlechtsverkehr zwischen Amnon und Tamar, sondern er gibt ihnen hier die Möglichkeit, durch das Gespräch, durch diese Handlung ins Gespräch zu kommen. Aber ich glaube, wer so krankhaft vor Lust ist und dann diesen Rat bekommt, es ist klar, in welche Richtung das alles hier geht. Von Jonadab wird gesagt, dass er ein Freund von Amnon war. Und das ist mir so wichtig geworden, dieser Punkt der Freundschaft. Und das ist auch so ein Hauch von Anwendung für mich. Welche Freunde umgeben uns? Und wie stark ist der Einfluss von Freunden auf unser Leben? Ja, wenn es ein guter Freund ist, man hört oft auf einen guten Freund. Ja, dann hätte er einen guten Rat geben können. Ja, im neutestamentlichen Sinne, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Aber das hat dieser angeblich gute Freund nicht gemacht, sondern er hat ihn quasi ermutigt zu sündigen. Und das kann kein Freund sein, denn ich glaube, solche Freunde brauchen wir nicht. Und da stellt sich für mich persönlich auch die Frage. Ich glaube, es ist sehr gut, wenn wir auch in unserem Bekanntenkreis, wenn wir Freunde haben, die nicht im Glauben sind. Aber welchen Einfluss üben diese Freunde auf mein Leben aus? Wenn sie mir den Rat geben, zu sündigen, sich von Gott zu entfernen und ich so eine enge Bindung habe, dass es dazu beiträgt, dann muss ich da einen ganz klaren Cut machen. Dann tun mir diese Freunde nicht gut. Weil Freunde eben einen ganz starken Einfluss haben. Ja, bringen deine Freunde dich näher zu Jesus oder weiter von ihm weg? Ich glaube, das ist hier eine gute Frage. Dann lass uns mal die Verse 6 und 7 anschauen. So legte sich Amnon hin und stellte sich krank. Er tut es 1:1, wie Jonadab es gesagt hat. Als nun der König kam, ihn zu besuchen, sprach Amnon zum König: Lass doch meine Schwester Tamar kommen, dass sie vor meinen Augen zwei Kuchen mache und ich von ihrer Hand esse. Also eine glatte Lüge, er stellt sich krank. Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen: Geh hin ins Haus deines Bruders Amnon und mach ihm eine Krankenspeise. Ja, also der König, er kommt tatsächlich ans Krankenbett, er denkt sich nichts Böses dabei und er denkt, okay, das ist ja eine vernünftige Bitte, der kann ich ja gewähren. Also David kann man hier noch nicht mal irgendwie eine Schuld geben, aber er schickt quasi die Tochter, hätte er das gewusst, schickt er quasi ins Verderben. Ja, hat mich auch wieder so ein bisschen an Bathseba erinnert. Ja, geht und ruft Bathseba. Ja, hier geht, kannst du mir nicht die Tamar schicken. Also ganz, ganz viele Parallelen. In Vers 8 heißt es dann: Tamar ging ins Haus ihres Bruders Amnon. Er aber lag zu Bett. Und sie nahm den Teig, knetete ihn, bereitete ihn vor seinen Augen und backte die Kuchen. Und ich glaube, sie war eine gute Frau, die Tamar. Ja, sie kommt hin, sie ist bereit, ihrem Bruder zu dienen. Vielleicht war der Teig schon vorbereitet, dass sie ihn geknetet hat und so weiter. Sie war bereit zu dienen, sie war bereit zu backen, für das Wohl seines Bruders zu sorgen. Schien sich vielleicht in der Küche hier etwas auszukennen. Genau, und keiner scheint hier in dieser Situation etwas zu ahnen. Und dann heißt es in Vers 9: Und sie nahm die Pfanne und schüttete sie vor ihm aus. Also es ist alles soweit vorbereitet, jetzt kann er das essen, aber er weigerte sich zu essen. Und Amnon sprach: Lasst jedermann vor mir hinausgehen. Und es ging jedermann von ihm hinaus. Ich habe mir hier auch wieder gedacht, was muss im Kopf von Amnon vor sich gegangen sein? Ja, sie bereitet das Essen vor und dieser teuflische Plan, er rattert und rattert und rattert. Und er war, ja, in einem Wahn, so wirkt das hier, komplett gefangen. Also der schreckliche Plan wird hier umgesetzt. Ja, um seinen Plan umzusetzen, muss er jetzt mit der Tamar alleine sein. Es waren sicherlich noch Diener anwesend. Und so sagt er eben, geht alle raus oder lasst jedermann von mir hinausgehen. Das ging jedermann hinaus. Vielleicht unter dem Vorwand, ich bin krank, ich vertrage das nicht, wenn so viele Leute um mich herum sind. Ja, wir brauchen einfach ein bisschen Ruhe, ich möchte mich mal unterhalten, was auch immer. Und dann heißt es in Vers 10, da sprach Amnon zu Tamar: Bringe die Krankenspeise in die Kammer. Also nochmal ein separater Raum. Einige gehen davon aus, dass es ein fensterloser Raum war, wie auch immer. Dass ich von deiner Hand esse. Tamar ahnt immer noch nichts. Tamar nahm die Kuchen, die sie gemacht hatte, und brachte sie zu Amnon, ihrem Bruder, in die Kammer. Und als sie diese zu ihm brachte, damit er esse, ergriff er Tamar und sprach zu ihr: Komm, meine Schwester, schlaf bei mir. Was wir hier sehen, ist dieser teuflische Blick ins Herz von Amnon. Ja, wirklich hier geleitet oder völlig in Besitz genommen von der Begierde, von der Lust, denkt er überhaupt nicht mehr nach. Ja, er ergreift sie und sagt sogar: Komm und schlaf bei mir. Ja, er nennt sie meine Schwester. Und allein schon dieser Satz, meine Schwester und schlafe mir, in einem Satz zu sagen, da müssen schon die Alarmglocken läuten und da muss man sagen, nein. Ja, und hier sehen wir wieder, was hat das mit Liebe zu tun? Ja, also in einem vollen Bewusstsein, ein ausgeklügelter Plan, und das ist wirklich krank, was hier geschieht. Es gibt eine Stelle in Jakobus 1, Vers 15. Jakobus 1, Vers 15, da heißt es: Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ja, die Begierde Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde beginnt immer in dem Herzen. Die Sünde, die hat er, jetzt ist der Vollzug der Sünde. Aber die Entscheidung, die ist schon viel, viel, viel früher gefallen. Ich bin bereit, um der Sünde willen sämtliche Grenzen zu überschreiten, sämtliche No-Gos, die sonst überhaupt nicht in Frage kommen würden. Und es ist gereift und gewachsen und gereift und gewachsen. Und er hat keinen Halt gemacht. Und genau das sagt Jakobus hier. Der Rat kam vielleicht erst durch Jonadab, aber ich glaube, in seinem Herzen war die Entscheidung schon viel, viel weiter. Nur das war jetzt eine Möglichkeit, etwas umzusetzen, was in seinem Herzen schon vorhanden war. Und je nachdem, wie wir in unserem Leben es zulassen, die Begierden, die Lust zulassen, wird diese Lust etwas mit unserem Leben machen. Es wird was mit unserem Denken machen, es wird unser Denken gefangen nehmen und es wird immer stärker, ja, wie so ein Strudel, es wird uns immer stärker hineinziehen. Es sei denn, wir machen einen absolut radikalen Cut und distanzieren, fliehen von der Sünde. Lassen diese Gedanken nicht zu, nehmen sie immer wieder gefangen in den Gehorsam Jesu Christi. Ja, und je nachdem, wie wir sie kreisen lassen, werden wir ja, Häftlinge der eigenen Gedanken. Ja, und das kann so weit gehen, dass es einen krank macht. Hier waren es physische Krankheit. Also es hat psychosomatische Auswirkungen gehabt. Also in dem Sinne war er schon krank, aber es war trotzdem etwas Vorgemachtes. Ja? Und das ist eben bei Süchten ganz oft der Fall. Ja, und da gibt es ja die ganz unterschiedlichsten Süchte. Ich möchte jetzt gar nicht eine hervorheben. Es gibt eine ganze Palette an Süchten, ganz egal, welche das sind. Ja, und wenn sich dann eine Möglichkeit ergibt, diese Begierde umzusetzen, dann schaltet das Gehirn aus. Ja, der Schalter, der ist dann nicht mehr auffindbar für einen. Die Moral, alle guten Vorsätze, alles ist nicht mehr da und man verfällt der Sünde. Also eine Spirale der Sünde. Und wer erstmal in dieser Spirale gefangen ist, Sünde führt immer zu weiterer Sünde. Und das ist völlig klar. Aus sündigen Gedanken werden sündige Taten und irgendwann werden aus sündigen Taten sündige Gewohnheiten. Und irgendwann kann es soweit kommen, wenn wir uns nicht da vom Heiligen Geist rausrufen lassen, retten lassen, dass das ein Stück weit Lebensstil wird. Und stattdessen ist die Bibel so eindeutig. In Galater 5, Vers 16, da sagt Paulus: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Ich glaube, die beste Waffe gegen jede Begierde, gegen die Lust, gegen jede Sucht, gegen jede Abhängigkeit ist ein Wandel im Geist. Es ist nicht immer leicht, im Geist zu wandeln, nicht immer leicht, den Heiligen Geist wirklich die Regie zu übergeben, aber das ist der beste Schlüssel gegen die Waffen der Ungerechtigkeit. Ja? Wenn wir ein Leben, das danach ausgerichtet ist, dem Willen Gottes entsprechend zu leben, zu denken, zu reden. Und dann wird die Sünde keinen Raum gewinnen. Oft sind das vielleicht lange Prozesse, die man gehen muss, um rauszukommen, auch aus bestimmten Begierden, aus bestimmten Gedanken, die immer wieder kreisen. Aber wir werden merken, wenn wir uns an Jesus Christus festhalten, uns vom Heiligen Geist leiten lassen, dann gibt es den Ausweg, die Ausfahrt, die ist da. Ja? Und Gott wird helfen, Gott wird einem zur Seite stehen. Wenn wir es nicht tun, dann werden wir merken, die Sünde wird keinen Halt machen. Das war also der erste Gedanke. Der zweite Gedanke habe ich die schreckliche Sünde genannt. Das sind die Verse 12 bis 14. Also erstmal die Begierde und jetzt die Tat, die Sünde. Also er hat sie festgehalten, hat gesagt, komm, schlaf mit mir. Und jetzt in Vers 12, sie aber sprach nicht doch, mein Bruder, schände mich nicht. Denn so tut man nicht in Israel. Tu nicht solche eine Schandtat. Also Tamar ist ja Amnon komplett ausgeliefert und sie versucht zunächst mit Argumenten dagegen anzukommen, ihn irgendwie ins Gewissen zu reden. Ja, sie sagt ein ganz klares Nein. Das Nein wird nicht akzeptiert. Sie nennt ihn auch mein Bruder. Das sollte ihm schon die Augen öffnen. Zeigt das Verhältnis, ja? Nicht ein Bruder, mein Bruder. Also schon eine gewisse Enge. Ja, sie benennt die Sünde. Es ist eine Schandtat. Ja, schände mich nicht, eine Aufforderung, ja, ein Befehl, tu es nicht. Das wäre eine Schändung. Also es ist nicht einvernehmlich. Und zuletzt, so tut man nicht in Israel. Ja, jeder weiß es, in ganz Israel, jeder Mensch weiß es, so etwas gehört sich nicht und viel weniger für einen Königssohn. Hier ist das Wort Schandtat, das wird auch im nächsten Vers dann gebraucht. Das bedeutet viel wie Torheit, Dummheit. Also völlig unüberlegt. Genau, dessen Folgen man nicht absehen kann, wird oft auch eben, ich glaube, 7, 8 Mal im Alten Testament für sexuelle Vergehen gebraucht. Dann in Vers 13, wo soll ich mit meiner Schande hin? Ja, Amnon, hast du auch mal an mich gedacht? Es geht nicht nur um dich und um deine Begierde, es geht um mein Leben. Ja, wo soll ich mit meiner Schande hin? Und du wirst in Israel sein wie ein Ruchloser. Rede aber mit dem König, der wird mich dir nicht versagen. Also, ich weiß nicht, ob das ein ernst gemeinter Vorschlag war. Ich glaube, das war aus dem Affekt, aus der Not, aus der Verzweiflung, aus der Hilflosigkeit heraus. Ja, ruchlos, also dieses Wort ruchlos ist dasselbe Wort wie eben mit Schandtat. Ja, du wirst sein wie ein Dummer. Wenn die Leute über dich nachdenken, werden sie sagen, das ist der dumme Mensch, der Ruchlose, der Schandtäter, der Abschaum, wenn man so will. Aber es zeigt zugleich auch die Situation, wo soll ich hin? Ja, sie ist geschändet, sie hat auch das muss sie erstmal psychisch aufarbeiten, was da geschieht. Auch körperlich kann das ganz, ganz große Auswirkungen haben auf die Intimität für das ganze Leben. Ja, und ohne Jungfräulichkeit konnte sie in gar keine Ehe gehen. Ja, auch im Ansehen der anderen, ein schweres Los. Für sie, wenn sie in eine andere Ehe eingehen würde, würde ihr die Todesstrafe drohen. Also eine absolute Sackgasse für diese Frau. Also ganz starke Worte, weil sie versteht, es steht hier so unglaublich viel auf dem Spiel. Eine bedachte Frau, eine weise Frau, die die Folgen sieht. Und auf der anderen Seite ein dummer junger Mann, der nur für das Hier und für das Jetzt lebt, für den kurzzeitigen Genuss. Vers 14, aber er wollte nicht auf sie hören. Und er ergriff sie und tat ihr Gewalt an und schlief bei ihr. Er wollte nicht, er könnte schon, er hat es vernommen, er hätte es alles verarbeiten können, aber er wollte es nicht. Und so ist die Begierde. Die Begierde, wenn sie es schafft, die Sünde quasi in uns hervorzurufen, sie will nicht auf die Worte Gottes hören. Sie will nicht und sie wird nicht hören. Aber wir haben den Heiligen Geist, der uns die Kraft, die Stärke geben kann. Und dann, er ergriff sie, also ein Wort, das eine Stärke, so Macht irgendwo beinhaltet. Er scheint sie überwältigt zu haben und dann wird es nochmal betont. Und er tat ihr Gewalt an. Ja, wirklich grausam, er hat sie hier vergewaltigt. Ja, also Begierde im Herzen geboren, Sünde in Gedanken vorbereitet, andere getäuscht, für den Moment gelebt, eine wehrlose Frau quasi als Objekt benutzt. Ja, wie viel Befriedigung kann so etwas für das Leben haben? Keine, ist völlig klar. Vielmehr Probleme für das ganze Leben, Feindschaften aufgebaut, Familie kaputt gemacht für nichts und wieder nichts und sich von Gott noch weiter entfernt. Also das, wo er seine Sehnsucht, seine Hoffnung hineingelegt hat in die Begegnung, ist jetzt wie so eine Seifenblase zerplatzt. Es hat sich als nichts herausgestellt. Sünde hält nie, was es verspricht. In Römer 13, Vers 13 heißt es folgendermaßen, Römer 13, Vers 13. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid. Ja, lasst uns ehrbar leben. Lasst uns als Christen eine Kontrastgesellschaft sein. Ja, nicht in Fressen, dass wir uns dem Essen komplett ergeben. Bei den anderen ist es vielleicht das Saufen, es ist der Alkohol. Beim anderen ist es die Unzucht, ist es der Sex, ist es die Pornografie, sind das andere Dinge. Wieder bei anderen ist es irgendwie ein ausschweifendes Leben, wo es nur noch um die Erfüllung der eigenen Begierden geht, wo alles zusammengemixt wird und es gar keine Grenzen mehr gibt. In Philipper 4, Vers 8 Philipper 4, Vers 8. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Und hier merken wir, spricht Paulus von einem Segenskreislauf. Hier ein Teufelskreislauf und hier ein Segenskreislauf, der wirklich Wert hat und nachhaltig ist, wofür es sich lohnt zu leben. Und dann sehen wir in den Versen 15 bis 19 die Kurzlebigkeit der Sünde. Das ist der dritte Gedanke, die Kurzlebigkeit. Also wir haben eben von großer Liebe gelesen, ja, wie sehr er sie doch angeblich liebte. Vers 15, und Amnon wurde ihrer überdrüssig, sodass sein Hass größer wurde als vorher seine Liebe. Und Amnon sprach zu ihr, steh auf, geh. Ja, also man spürt hier förmlich diesen Ekel der Sünde. Ja, er gewann sie lieb, krankhaft und jetzt komplett auf die andere Seite umgeschlagen. Überdrüssig, hassen, nicht lieben, jemanden nicht in seiner Gegenwart haben wollen, ja, auf Distanz gehen. Ja, also er hat sich die Sünde so schön ausgemalt und er schickt sie weg. Ja, er will jetzt nicht mit ihr reden oder sonst irgendetwas. Wie gehen wir damit um? Er will nicht mit den Konsequenzen seines Handelns konfrontiert werden, sich sie nicht tragen. Und die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt für ihn weiter und für Tamar weiter? Ja, Tamar ist ungeschützt. Ja, sie ist auf einmal auf sich allein gestellt. Sie ist auf einmal ja eine geschändete Frau, was damals ja ein Fallen in ein tiefes Loch gleichkam. Und durch den Rauswurf wurde das Übel für Tamar noch größer als das, was bisher geschehen ist. Ja, die ganze Zukunft in Frage gestellt. Und sie sagt ihm genau das. Sie sprach zu ihm, dass du mich von dir stößt, in Vers 16, dies Unrecht ist größer als das andere, das du mir angetan hast. Aber er wollte nicht auf sie hören, weil sie weiß, ich bin geschändet, ich kann nie wieder einen Mann quasi heiraten. Ja, das Unrecht ist noch größer, dass du jetzt so mit mir umgehst. Also sie ist eine Realistin, sie sieht die Sackgasse und sie will ihn konfrontieren, aber hier wieder merkt man diese Unreife, wie so ein bockiges Kind, er will nicht. Vers 17, sondern er rief den Knaben, also den Diener, der ihm diente und sprach, treibe diese, eben hieß es doch meine Schwester, jetzt treibe diese von mir hinaus und schließe die Tür hinter ihr zu. Ja, also anstatt jetzt irgendwie zu vertuschen und sagen, okay, komm, lass uns das versuchen, unter den Teppich zu kehren, was weiß ich, was man in der Sünde dann für neue Pläne schmiedet, ruft er einen Diener, der Diener bekommt genau mit, was gelaufen ist und lässt über einen Diener sie rausschmeißen. Und so hat es sicherlich auch Kreise gezogen. Er soll keinen Zugang zu ihm haben. Vers 18 und 19, und sie hatte ein Ärmelkleid, denn solche Kleider trugen die Königstochter, solange sie Jungfrauen waren. Also man hat es eben erkannt, sie ist eine Jungfrau, noch nicht verheiratet. Und als sein Diener sie hinausgetrieben und die Tür hinter ihr zugeschlossen hatte, vielleicht hat sie versucht zurückzukommen, sodass die Tür sogar zugeschlossen werden musste, warf Tamar Asche auf ihr Haupt. Ja, welch eine Erniedrigung hat sie schon erlebt und jetzt als Zeichen der Trauer, der Schandtat wirft sie Asche auf ihr Haupt, zerriss das Ärmelkleid, das sie anhatte und legte ihre Hand auf das Haupt und ging schreiend davon. Vielleicht auch, um anzuzeigen, ich habe damit nichts zu tun, mir wurde Unrecht getan. Ja, ein Bild der absoluten Schande, wo man drüber nachgeht, es ist eine, ja, kann es einem wirklich nass den Rücken runterlaufen, welches Leid hier erlebt wurde von dieser Tamar, ein Bild der Schande. Und da sehen wir auch wiederum diese Seifenblasen, diese Kurzlebigkeit der Sünde. Ja, in einem Vers heißt es, wer Gott gefällt, der wird ihr entrinnen, also der Sünde entrinnen. Aber der Sünder wird durch sie gefangen. Und wie viel Freude macht es, in einem Gefängnis zu sitzen? Ja, vielleicht stellt man sich das vor, ach, ein Abenteuer, so richtig hinter Gittern zu sitzen. Ja, die ersten 4 Minuten. Aber dann? Ja, also es nimmt gefangen, es raubt Freude, es schafft Probleme, es führt in Sackgassen, es raubt die Gemeinschaft mit Gott. Und das hat keinen Bestand. Und im Gegensatz dazu, die Freude am Herrn sei eure Stärke. Und wie viel mehr lohnt es sich für uns? Das ist ein grausames Beispiel, aber so ein Stück weit diese Prinzipien, die dahinter stecken, die haben schon eine große Relevanz für unser Leben. Weil der Teufel uns genauso vorgaukelt, dass Sünde sich lohnt. Aber dann wieder einzugestehen und sagen, nein, es wird zerplatzen, es wird keinen Bestand haben. Vielleicht für eine Minute, vielleicht für eine Stunde, vielleicht für 3 Tage, vielleicht für 2 Wochen. Aber es wird keinen Bestand haben, im Lichte der Ewigkeit sowieso nicht. Anstattdessen, wenn wir Gott hingegeben sind, dann werden wir ihn erleben und Gemeinschaft mit ihm. Und dann geht es genauso kurios weiter. Ich habe den 4. Punkt überschrieben, guter Rat wäre so wichtig. Auch für Tamar. Und ihr, im Vers 20 heißt es, und ihr Bruder Absalom sprach zu ihr, ist dein Bruder Amnon bei dir gewesen? Nun, meine Schwester, schweig still, es ist dein Bruder. Nimm dir die Sache nicht so zu Herzen. So blieb Tamar einsam im Hause ihres Bruders Absalom. Er hat es vielleicht ja dann doch mitbekommen, natürlich, es war offensichtlich. Es haben Leute mitbekommen, sicherlich Kreise gezogen und trotzdem sagt er, schweig still, nimm dir die Sache nicht so zu Herzen. Also ich glaube, einen viel dümmeren Rat kann ein Mensch gar nicht geben. Mir ist nichts Dümmeres eingefallen, als das zu sagen. Ja, schweig still, behalt es für dich. Niemand soll davon wissen, es wissen doch sowieso schon Leute. Ja, nimm dir die Sache nicht zu Herzen. Ja, sie geht schreiend mit Asche aus ihrem Haupt, als Jungfrau das ganze Leben läuft den Bach runter, geht schreiend aus dem Hause raus und er sagt, nimmst du nicht zu Herzen. Ja komm, Schwamm drüber, lass uns das unter den Teppich kehren, einfach nicht drüber reden, dann wird schon Heilung einkehren irgendwann. Ein schlimmer Rat. Natürlich hat er angefangen, seine Pläne zu schmieden, aber was Tamar hier gebraucht hat, ist einen Mann, eine Frau, der ihr zur Seite steht, der ihr sie vielleicht in den Arm nimmt, der sie tröstet, wo man gemeinsam redet. Wie kann sie mit dieser Schmach umgehen? Vielleicht eine Seelsorgerin. Ja, es muss aufgedeckt werden. Der Verantwortliche muss zur Rechenschaft gezogen werden. Es muss mit Rat und Tat zur Seite gestanden werden. Und es darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Aber wie oft gibt es das? Auch im Bereich der Vergewaltigung, auch im Bereich von christlichen Gemeinden, auch in Freikirchen. Dann sagt man, ja komm, lass dir einfach von Gott die Vergebung schenken, lass einfach los vor Gott und alles ist gut. Ja, und der Schandtäter kommt damit durch. Und dann kommt er irgendwann bei einer anderen Frau wieder durch und die Christen vertuschen alles in irgendeiner Weise. Das geht nicht. So etwas muss offenbar werden, so etwas darf nicht, da muss beigestanden werden. Ja, und der Täter muss zur Rechenschaft gezogen werden. In Vers 21, und als der König David dies alles hörte, wurde er sehr zornig. Aber er tat seinem Sohn Amnon nichts zuleide, denn er liebte ihn, weil er sein Erstgeborener war. Also für mich ein ganz krasses Fehlverhalten als Vater. Als Vater darf ich meinem Sohn so etwas nicht durchgeben lassen, weil ich ihn liebe, sondern wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Das ist eine falsche Liebe. Das ist nicht richtig, was er hier getan hat. Er hätte ihn zur Rechenschaft ziehen müssen, aber wie gesagt, ganz oft innerhalb der Familie versagt. Und was kann er, ganz ehrlich, was kann er sagen? Er hat doch eben in etwas abgewandelter Form genau dasselbe mit Bathseba gemacht. Soll er jetzt zu ihm sagen, du, das geht aber gar nicht, was du da gemacht hast. Und er hat ja im Endeffekt dasselbe gemacht. Ich weiß nicht, ob Bathseba das unbedingt alles so wollte. Ja, und dann noch den Mord und Totschlag und alles, was es da gegeben hat. Ich glaube, guter Rat ist wertvoll, aber guter Rat muss auch gegeben werden. Und da muss es auch Anlaufstellen geben, wo man sich auch öffnen kann, wo man auch jemand hat, der zuhören kann, der vielleicht auch die Weisheit hat, einen ein Stück weit zu begleiten. Ja, der Vater tut nichts, der Bruder tut nichts, tut nur etwas, was im Endeffekt noch größeres Leid anrichtet. Aber ich glaube, das, was wir mitnehmen, lernen können, ist es bei schweren Vergehen, Vergewaltigung ist das eine, es gibt viele andere schwere Vergehen, wir müssen lernen, nicht wegzusehen, sondern zu unterstützen, Hilfestellung zu leisten, eine zweite, eine dritte, eine vierte Meile mit den Personen zu gehen und uns von Gott die Weisheit schenken zu lassen, richtig zu reagieren. Und dann sehen wir die Folgen der Sünde in den Versen 23 bis 29. Das ist der fünfte Gedanke, die Folge der Sünde. Nach 2 Jahren aber hatte Absalom Schafschur in Baal-Hazor, das bei Ephraim liegt. Und Absalom lud alle seine Söhne des Königs ein und kam zum König und sprach, siehe, dein Knecht hat Schafschur, der König und seine Knechte mögen mit seinem Knecht hingehen. Der König aber sprach zu Absalom, nicht doch, mein Sohn, lass uns nicht alle gehen, damit wir dich nicht beschweren. Und obgleich er ihn nötigte, wollte er doch nicht hingehen, sondern entließ ihn mit seinem Segen. Absalom, das steht nochmal in dem Vers davor, in Vers 22, er redete nicht mit Amnon. Das heißt, 2 Jahre hat er ihn komplett ignoriert. Weder Böses noch Gutes hat er geredet. Und ignorieren ist oft noch viel heftiger, als wenn man vielleicht mal schlechte Emotionen rauslässt, weil das einfach so, du bist für mich gestorben, du bist für mich Luft, du bist gar nicht präsent. Er redet 2 Jahre nicht mit ihm, eine lange Zeit zwischen Brüdern. In dieser Zeit ist vielleicht ein bisschen Gras, hat angefangen drüber zu wachsen, also gute Miene zum bösen Spiel, aber er hat die Tat nicht vergessen. Er wollte Amnon in einer Art Sicherheit wiegen. ja, jetzt sollen hier die Schafe geschoren werden, es wurde ein großes Fest gemacht, alle sollen kommen. Der König sagt, ach komm, ist zu viel Aufwand, es müssen ja nicht alle kommen und so weiter. Redet sich da irgendwie so raus. Er will aber unbedingt, dass Amnon mit dabei ist. David hat abgesagt. Und dann heißt es in Vers 26 und 27, Absalom sprach, soll da nicht mein Bruder Amnon mit uns gehen? Also 2 Jahre nicht mit ihm geredet und jetzt soll er nicht mit uns gehen? Der König sprach zu ihm, warum soll er mit dir gehen? Er vielleicht auch so ein bisschen Verwunderung. Er hat sicherlich mitbekommen, dass der Absalom 2 Jahre nicht mit ihm geredet hat. Dann nötigte ihn Absalom, dass er Amnon und alle Söhne des Königs mit ihm gehen ließ. Und hier sehen wir, welche eine starke Persönlichkeit Absalom war. Er nötigte, also bedrängte, redete auf den König ein und in einer Art und Weise, dass der König darauf eingegangen ist und Amnon quasi dann im Endeffekt dabei war, ihn gehen ließ. Ja, schon ein Stück misstrauisch, vielleicht erstaunt, aber er hat Erfolg mit diesem Druck. Und so wie David Uriah in den Tod geschickt hat, passiert es hier auch. Natürlich ungewollt, ja, aber Amnon ist dabei und Amnon macht es dem Vater ein Stück weit nach. Vers 28, Absalom aber gebot seinen Leuten, seht drauf, wenn Amnon guter Dinge wird von Wein und ich zu euch spreche, schlagt Amnon nieder, so sollt ihr ihn töten. Fürchtet euch nicht, denn ich habe es euch geboten, seid nur getrost und geht tapfer dran. Also ein ganz konkreter Plan, hier auch wiederum ausgeheckt. Und hier seht darauf, wenn Amnon guter Dinge wird vom Wein. Ja, die Bibel verbietet nicht prinzipiell den Alkohol. Aber wir finden unfassbar viele Stellen, wo wir sehen, was ein falscher Umgang mit Alkohol anrichtet. Und hier tut Alkohol sein Übriges. Ja, wenn er betrunken ist, dann soll er umgebracht werden. Also der Plan ist, er soll sich betrinken, aber dann auch mutig, was Absalom macht. Amnon ist der rechtmäßige Thronfolger. Und er redet jetzt zu seinen Dienern, schaut mal, fürchtet euch nicht, denn ich habe, ja, wer ist er denn? Noch ist er niemand. Ich habe euch geboten, seid nur getrost und geht tapfer voran. Ja, das sind so ein bisschen die Worte, die Gott zu Josua gesagt hat. Sei getrost, sei unverzagt, ich werde mit dir gehen. Ja, und so diese Worte, diese anmaßenden Worte, sagt er hier seinen Dienern. Ja, vielleicht sah er es als eine heilige Pflicht, dass eine Verletzung dessen, was nicht passieren darf, vielleicht der Gebote Gottes, und ich muss jetzt für Ordnung sorgen, für Recht und Ordnung. In 2. Samuel, in Vers 29 heißt es, so taten die Leute Absalom mit Amnon, wie ihnen Absalom geboten hatte. Da sprangen alle Söhne des Königs auf und jeder setzte sich auf sein Maultier und sie flohen. Also es wird umgesetzt, Amnon wird getötet, eine Panik breitet sich aus, alle laufen auseinander und fliehen so schnell sie können, weil sie Angst haben, auch umgebracht zu werden. Also sie bringt es noch nicht in Zusammenhang mit dem, was mit Tamar geschehen ist. Und hier sehen wir wieder einmal zum einen sofort der Ekel gegenüber der Sünde, aber auch eine Folge der Sünde. Und natürlich ist es großes Unrecht, was Absalom hier macht. Aber wäre die Sünde nicht gewesen, wäre dieser Mord nicht geschehen. Und so eben auch übertragen auf unser Leben. Früher oder später wird uns die Sünde einholen. Früher oder später. Ja, Beziehungen können leiden, können auseinandergehen, Spannungen können sich ausbreiten, größer werden in der Ehe, in der Familie. Es wird nicht ohne Folgen bleiben, wenn wir einfach über Dinge hinwegsehen, wenn wir Dinge einfach nicht ansprechen, sie vielleicht einfach totschweigen, wo eigentlich gesprochen werden muss. Und da dürfen wir anders handeln, weil wir Jesus kennen. Der 6. Gedanke ist, habe ich überschrieben mit Gerüchte. Das sind die Verse 30 bis 37. Und als sie noch auf dem Wege waren, kam das Gerücht vor David, Absalom habe alle Söhne des Königs erschlagen, dass nicht einer von ihnen übrig geblieben wäre. Also da gibt irgendjemand eine Information weiter und weiß noch nicht mal, ob die Information so 1:1 richtig ist. Ja? Wie kann man sagen, alle sind tot, wenn man es gar nicht weiß? Das macht ja was mit einem. Also wenn jemand zu mir käme, an meiner Haustür klingeln würde und sagen, du, schreckliche Nachricht, deine Familie ist leider nicht mehr da. Ja, es würde mich krank, es würde mich kaputt machen. Und so auch bei David. Da stand der König, Vers 31, da stand der König auf, zerriss seine Kleider, legte sich auf die Erde und alle seine Knechte, die um ihn herstanden, zerrissen ihre Kleider. Also grausam, das auch diese Botschaft hören zu müssen. Der König glaubt diesem. Es scheint also eine Quelle zu sein, die glaubwürdig ist. Also ein Schreck, alle Söhne erschlagen. Und ich glaube, diesen Schreck wird er wahrscheinlich auch nie vergessen haben. Dann, jetzt kommt eine Person, die wir bereits kennen, der Jonadab. Da hob Jonadab, der Sohn Schimas, des Bruders Davids, an und sprach: Mein Herr, denke nicht, dass alle jungen Männer die Söhne des Königs tot sind, sondern Amnon allein ist tot. Denn das hatte Absalom im Sinn von dem Tage an, da jener seine Schwester Tamar schändete. So denke nun, mein König, der König, nicht, dass alle Söhne des Königs tot seien, sondern Amnon alleine ist tot. Ich weiß nicht, er stellt sofort den Zusammenhang zu Tamar her. Ich weiß nicht, ob er Gewissenskonflikte hatte oder warum er hier besser Bescheid weiß, aber er schien hier kühlen Kopf zu bewahren. Und was macht Absalom? Sein Plan ist umgesetzt und jetzt muss er direkt auch wiederum Folgen der Sünde tragen, die Konsequenzen. Er muss weg von all dem, aus seinem Umfeld, aus seiner Familie. Vers 34 bis 36. Absalom aber floh. Und als der Knecht auf der Warte seine Augen aufhob und ausschaute, siehe, da kam viel Volk auf dem Wege hinter ihm an der Seite des Berges entlang. Da sprach Jonadab zum König: Siehe, die Söhne des Königs kommen, wie dein Knecht gesagt hat, so ist es ergangen. Und als er ausgeredet hatte, siehe, da kamen die Söhne des Königs und erhoben ihre Stimme und weinten. Der König und alle seine Knechte weinten auch gar sehr. Er hat zunächst Amnon ruchlos, isoliert, allein sicherlich auch. Und jetzt Absalom auf der Flucht, ja auch ein Stück weit ruchlos, allein. Also es gibt immer wieder innerhalb der Familie gewisse Parallelen, die sich da finden. Und auch für die Söhne, ja, welch ein Schreck, welch ein Leid zu sehen, dass der eigene Bruder getötet wird, umgebracht wird. Von daher sind die Trauer, die Tränen hier nur zu gut zu verstehen. Vers 37. Absalom aber floh und ging zu Talmai, also das ist jetzt der Opa, der Vater seiner Mutter, dem Sohn Amihuds, dem König von Geschur. David aber trug Leid um seinen Sohn alle Tage. Also eine lang anhaltende Trauer. Als aber Absalom geflohen und nach Geschur gezogen war, blieb er dort 3 Jahre. Und der König hörte auf, mit Absalom zu hadern, denn er hatte sich getröstet über Amnon, dass er tot war. Also hier bahnt es sich schon so ein bisschen an. Ja, also nach diesen 3 Jahren hörte auf zu hadern. Er war getröstet, dass er tot war. Aber auch hier wiederum, er flieht, 3 Jahre isoliert. Und auch hier wiederum sehen wir, dass David irgendwie gar nichts macht. Ja, also er nimmt auch hier wiederum die Verantwortung des Vaters nicht wahr. Er ist König, er hätte hingehen können und sagen: Lieber Sohn, komm, wir müssen reden. Auch hier ein absolutes Versagen als Vater. Wie gesagt, vielleicht ein guter König, sicherlich auch ein guter König. Aber in dieser Zeit ein sehr schlechter Vater. In 2. Samuel 12, Vers 10 sagte Nathan, also direkt ein Kapitel davor, 2. Samuel 12, Vers 10, nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau ist. Und hier sehen wir schon ein Kapitel später, wie das Schwert im Hause Davids angekommen ist und so viel Leid zur Folge hatte. Und das ist für mich auch wiederum, habe das für mich so ein bisschen rausgegriffen, könnte hier einiges rausgreifen, aber das Thema der Gerüchte. Ja, gehen wir Informationen auch mal nach? Haben wir das Rückgrat, die Größe, auch mal nachzugehen? Ich habe das im Gemeindeleben wirklich in den Jahren sehr, sehr häufig erlebt. Da wurde über eine Person etwas gesagt, sie hat das und das getan oder sie tut das und das oder sie lebt so und so. Und wenn man dem dann nachgegangen ist, ich erinnere mich an 1, 2 Gespräche, die ich gerade vor 1, 2 Monaten gehabt habe. Ich habe dann mit den Personen gesprochen, längere Gespräche gehabt und es hat sich komplett als haltlos erwiesen. Manchmal ist natürlich etwas dran, aber ich meine nur, wenn wir Informationen auch über Geschwister in der Gemeinde weitergeben, sind wir uns der Informationen bewusst oder haben wir es auch nur von jemand gehört, der es von jemand gehört, der es von jemand gehört, der es von jemand gehört hat, dann ist es schwierig. Sondern auch mal den Mut haben, auch mal nachzufragen, ja im guten Sinn, im biblischen Sinne, im Sinne, Mensch, du, wie verhält es sich in deinem Leben? Ja, kann ich dich da vielleicht ein Stück weit begleiten? Stimmt das? Ist da was dran? Aber nicht einfach Dinge raushauen, wo man nicht weiß, ob es wirklich der Wahrheit entspricht. Also Gerüchte können viel Leid erzeugen. Das haben wir hier bei David gesehen. Und jetzt geht es, also das war der Schwerpunkt. Also es ist eine Menge Inhalt gewesen, den ich eben bewusst gelegt habe auf das Kapitel 13. Wir haben jetzt in Kapitel 14 eine Situation, wo eine Frau Worte von Joab in den Mund gelegt bekommt, die sie dann quasi dem König sagen soll. Und da werde ich sehr überblicksmäßig rübergehen, weil hier, glaube ich, in Kapitel 13 die Hauptlektionen enthalten sind. Ich habe das Kapitel 14 mit Halbherzigkeiten entschieden. Wir haben schon ein paar Halbherzigkeiten von David gesehen, wo er weder bei Amnon noch bei Absalom eingegriffen hat. Es steht auch nichts, dass er in Bezug auf Tamar irgendwie eine Stütze war, zur Seite gestanden ist. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall finden wir hier, ich habe es für mich so überschrieben, Halbherzigkeiten. Vers 1 bis 3. Joab aber, der Sohn der Zeruja, merkte, dass das Königsherz an Absalom hing. Ja, und das ist ja gut, wenn das Herz des Vaters am Sohn hängt, finde ich gut. Und sandte hin nach Tekoa und ließ von dort eine kluge Frau holen und sprach zu ihr, also er braucht eine kluge Frau, weil er einen klugen Plan hat. Stelle dich wie eine Trauernde. Ja, merken wir das? Erstmal, stelle dich wie ein Kranker, so Amnon, der Jonadab. Und hier wieder irgendwelche kuriosen Sachen, die so nicht hätten sein dürfen. Stelle dich wie eine Trauernde und zieh Trauerkleider an. Und salbe dich nicht mit Öl, sondern stelle dich wie eine Frau, die eine lange Zeit Leid getragen hat, um einen Toten. Und du sollst zum König hineingehen und mit ihm reden, so und so. Und Joab legte ihr in den Mund, was sie reden sollte. Also Joab kannte David sehr gut. Er kannte die Gemütslage von ihm und er wusste auch genau, wie er manipulieren kann. Er hat immer wieder auch im Hintergrund die Fäden gezogen und hat auch hier wieder einen Plan gehabt. Und dann heißt es in Vers 7, und als die Frau aus Tekoa zum König kam, fiel sie auf ihr Antlitz und huldigte ihm und sprach, hilf mir, König. Der König sprach zu ihr, was hast du? Sie sprach, ach, ich bin eine Witwe und mein Mann ist gestorben. Und deine Magd, also sie selber, hat zwei Söhne. Sie zankten miteinander auf dem Feld. Und weil keiner da war, der zwischen ihnen schlichtete, schlug einer den anderen nieder und tötete ihn. Also ein Bruderkonflikt, der so ausartet, dass sie sich gegenseitig töten. Und siehe, nun steht die ganze Sippe auf gegen deine Magd, also gegen mich selbst, sagt die Frau. Und sie sagen, gib den her, der seinen Bruder erschlagen hat, dass wir ihn töten für das Leben seines Bruders, den er umgebracht hat. Und auch den Erben vertilgen. Und sie wollen den Funken auslöschen, der mir noch geblieben ist, sodass meinem Mann kein Name und kein Nachkomme bleibt auf Erden. Also wieder eine List, eine Strategie, wo eine Frau vor David kommt und eine Geschichte erzählt, die abgeleitet von dem ist, was geschehen ist zwischen Absalom und Amnon, zwischen diesem Mord. Da sind zwei Brüder, der eine tötet den anderen. Hier sind zwei Brüder, der eine tötet den anderen. Und jetzt ist da eine ganze Sippe, sagt die Frau, die will, dass dieser Bruder getötet wird. Gib ihn raus. Und das ist ein komplizierter Fall. Ja, hier steht das eine Recht gegen das andere Recht. Ja, die Schuld muss bezahlt werden, beglichen werden. Und wie positioniert David sich jetzt? Stellt er sich auf die Seite des Bruders, der ihn umgebracht hat? Oder stellt er sich auf die Seite des Volkes, das das Gericht ausüben möchte? Also David ist quasi in einer Zwickmühle. Egal, wie er sich entscheidet, es hat gewisse Schwierigkeiten, Spannungen. Und dann sagt der König, geh heim, ich will deinetwegen Befehl geben. Also er sagt, ich nehme diesen Fall an, aber er vertröstet sie. Vielleicht braucht er noch Zeit, um drüber nachzudenken. Es wäre aber seine Aufgabe gewesen, hier durchzugreifen. Nicht halbherzig zu sagen, ja, schauen wir mal. Sondern einen fairen Prozess diesem Bruder zu geben. Das macht er nicht. Die Frau, die ist hartnäckig. Das sehen wir, Joab hat es gut vorbereitet. Und die Frau aus Tekoa sprach zum König, mein Herr und König, die Schuld wird man auf mich und meines Vaters Haus legen. Den König aber und seinen Thron ohne Schuld sein lassen. Also es passt, ohne Schuld lassen, dann Vers 10. Der König sprach, wer gegen dich redet, den bringe zu mir, er soll dich nicht mehr antasten. Also es ist eine gewisse Sicherheit, die David dieser Frau weitergibt. Es ist in Ordnung, ich kümmere mich um deine Sicherheit, dein Sohn wird nicht umgebracht werden, ich werde dafür sorgen. Ja? Und dann wiederum, das Ziel ist noch nicht erreicht. David ist noch nicht an dem Punkt, wo Joab ihn haben möchte. Sie sprach, der König gedenke doch an den Herrn, deinen Gott. Ein bisschen ja, frommes Vokabular noch dazu. Gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, damit der Bluträcher nicht noch mehr Verderben anrichte und sie meinen Sohn nicht vertilgen. Er sprach, so wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von deinem Sohn auf die Erde fallen. Also so eine Ungeduld. Ich habe dir doch gesagt, deinem Sohn wird nichts passieren. Ja, verlass dich auf mein Wort. Es wird nichts passieren. Die Frau ist immer noch hartnäckig und sagt, lass deine Magd, in Vers 12, meinen Herrn und König etwas sagen. Er sprach, sage an. Die Frau sprach, warum bist du so gesinnt gegen Gottes Volk? Denn da der König nun ein solches Urteil gefällt hat, ist er wie ein Schuldiger, wenn er den nicht zurückholen lässt, den er verstoßen hat. Denn wir sterben des Todes und sind wie Wasser, das auf der Erde gegossen wird und das man nicht wieder sammeln kann. Aber Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er ist darauf bedacht, dass das Verstoßene nicht auch von ihm verstoßen werde. Also was sie hier macht, das ist ein bisschen kompliziert vielleicht. Was sie hier macht, ist kurz zusammengefasst, du willst meinem Sohn, den du gar nicht kennst, den Mord quasi vergeben, sich auf seine Seite stellen. Aber du bist nicht bereit, dich auf die Seite deines Sohnes Absalom zu stellen, der eben auch einen Mord begangen hat. Ist da nicht ein Ungleichgewicht? Ja? Also quasi, sie sagt, du gehst mit deinem Sohn härter um als mit einem Unbekannten. Er ist gefangen genommen quasi von dieser Frau. Ja, und dann sagt sie den Satz, den fand ich recht schön, Vers 14 nochmal. Denn wir sterben des Todes und sind wie Wasser, das auf die Erde gegossen wird und das man nicht wieder sammeln kann. Ja, dieses, wir sind wie Wasser auf die Erde gegossen. Ja, das Leben, das ist so kurz. Ja, und wir verweilen in Hass, in Ignoranz, in Wegstoßen, einander wegstoßen und so weiter. Ja, das Leben ist doch viel zu kurz, als dass man noch viel mehr Zeit ins Land gehen lässt. Und ich glaube, da hat sie recht. Da sind, glaube ich, auch für uns heute einige wichtige Gedanken drin. Das Leben ist viel zu kurz, als dass wir vielleicht in manchen Situationen des Lebens so nachtragend sind. Vielleicht manchmal sogar über Jahre nachtragend sind, weil damals hat mir irgendjemand etwas Böses getan. Wie konnte er nur? Und die Person ist vielleicht frei von dem, was geschehen ist, aber man selber trägt den Rucksack des Nachtragens mit sich und erlebt keine Erleichterung. Ja, manchmal erinnern wir uns erst an das Gute des Menschen, vielleicht bei Beerdigungen, die wir haben. Dass man sagt, ja, das war gut und das war gut und das war gut. Aber lass uns doch zu Lebzeiten aufeinander zugehen, dem Ehepartner sagen, Mensch, ich finde dich so besonders schön, so einen tollen Charakter. Du bist so gut zu mir, ich hab dich lieb. Oder umgekehrt, ja, du bist so fleißig und du bist so und so. Oder auch den Kindern oder auch in der Gemeinde, dass wir einander Gutes zureden. In der Jugend, wo auch immer. Und nicht zu viel Wasser auf die Erde fließen lassen, das man nicht wieder sammeln kann. Und ich glaube, manchmal lassen wir uns auch zu viel Zeit, um für Versöhnung einzutreten. Ja, weil wir noch vielleicht im eigenen Schmerz gefangen sind, anstatt wirklich mit Gott Wege der Heilung zu gehen. Vers 15. So bin ich nun gekommen, mit meinem Herrn und König solches zu reden, denn das Volk macht mir Angst. Deine Magd dachte, ich will mit dem König reden, vielleicht wird er tun, was deine Magd sagt. Und hier sehen wir, dass Absalom anscheinend angesehen war von dem Volk, ja, wenn man das so überträgt, er war beliebt. Vers 16, denn der König wird seine Magd erhören, dass er mich errette aus der Hand aller, die mich samt meinem Sohn vertilgen wollen vom Erbe Gottes. Und deine Magd dachte, meines Herrn des Königs Wort soll mir Trost sein, denn mein Herr der König ist wie ein Engel Gottes, dass er Gutes und Böses unterscheiden kann. Der Herr, dein Gott, sei mit dir. Der König antwortete und sprach zu der Frau, verhehle mir nicht, was ich dich frage. Die Frau sprach, mein Herr, der König, rede. Also die Frau, die hat ja schon ein bisschen zu viel geredet. Die hat so viel geredet, dass David gemerkt hat, irgendwas stimmt hier nicht. Hätte sie jetzt einfach mal gesagt, okay, jetzt bin ich mal ruhig, halt die Klappe, das Ziel ist erreicht, die Parallele ist geschlagen, wäre er gar nicht drauf gekommen. Aber David merkt, es stimmt hier etwas nicht und sagt, ich habe eine Frage und bitte beantworte mir diese eine Frage. Und dann Vers 19, der König sprach, ist nicht die Hand Joabs mit dir in alledem? Die Frau antwortete und sprach: So wahr du lebst, mein Herr und König, man kann nicht vorüber an dem, was mein Herr und König geredet hat, weder zur Rechten noch zur Linken. Ja, dein Knecht Joab hat es mir geboten und er hat alle diese Worte deiner Magd in den Mund gelegt. Also eine absolute Treffsicherheit von David: War Joab es? Ja, Joab war es. Aber du hast gesagt, und jetzt musst du auch zu dem stehen, was du gesagt hast. Also übe Gerechtigkeit oder gehe den Weg der Versöhnung irgendwo. Handel nicht mit zweierlei Maß, nicht halbherzig. Also er weiß, was sich verbirgt. Und dann Vers 20, dass sich diese Sache so wenden sollte, das hat dein Knecht Joab gemacht. Aber mein Herr gleicht an Weisheit, dem Engel Gottes, sodass er alles weiß, was auf Erden geschieht. Da sprach der König zu Joab, jetzt nicht zur Frau, zu Joab: Siehe, ich will es tun. So gehe hin, bringe den jungen Absalom zurück. Also wenn Absalom damals auch vielleicht ein ähnliches Alter war wie Amnon, 19, 20, 21, jetzt 2 Jahre später, nochmal 3 Jahre später, ist er vielleicht Mitte der 20er. Da fiel Joab auf sein Antlitz zur Erde, huldigte und dankte dem König und sprach: Heute erkennt dein Knecht, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, mein Herr und König. Da der König tut, was sein Knecht sagt. So machte sich Joab auf und zog nach Geschur und brachte Absalom nach Jerusalem. Aber der König sprach: Lass ihn wieder in sein Haus gehen, doch mein Angesicht soll er nicht sehen. So kam Absalom wieder in sein Haus, doch des Königs Angesicht sah er nicht. Ich finde es nachvollziehbar. David hat sein Wort gegeben, er muss auch zu seinem Wort stehen. Er handelt, er lässt Absalom quasi wieder aus der Verbannung, wie auch immer, zurückrufen. Aber wir sehen beim Absalom nicht, dass er irgendwie Reue oder Buße empfunden hat oder getan hat. Wir sehen auch kein konsequentes Durchgreifen des Vaters in Bezug auf Absalom. Ja, keine Konsequenzen für sein Handeln. Ja, er darf zurückkommen, aber er darf mich nicht sehen. Ja, dann kann er ja gleich da bleiben. Was will er denn hier, wenn er den König nicht sehen darf? Ja, das ist irgendwie nicht plausibel, nicht nachvollziehbar. Ja, 3 Jahre war er weg und jetzt ist er 2 Jahre, er kommt zurück, ist 2 Jahre da und 2 Jahre kann er den Vater immer noch nicht sehen. Und was geschieht dann im Herzen eines Absaloms, der dann eine komplette Funkstelle zum Vater hat und auch merkt, dass der Vater ja gar nicht will, dass er zurückkommt, dass er sein Haus für ihn nicht öffnet, dass er für Gerechtigkeit in dem Sinne nicht konsequent einsteht von dem, was Tamar geschehen ist. Ja, es wächst irgendwo eine Distanz, es wächst sogar ein Hass gegenüber seinem Vater. Ja, und David hätte diese Zeit nutzen können. Wir kennen so viele Psalmen, so viel Gutes, wie Gott ihn gebraucht hat. Er hätte es eigentlich besser wissen können, dass er jetzt wirklich mit der Führung Gottes ins Leben von Absalom hineinspricht. Und sagt: Mensch, Absalom, der Herr ist auch dein Hirte. Auch dir wird nichts mangeln, wenn du Buße tust. Er wird auch dich weiden, auch wieder zu grünen Auen, auch wenn du jetzt nur das dunkle Tal siehst. Aber das hat er eben nicht gemacht. Aber er hätte es machen können. Probleme wurden totgeschwiegen, über Jahre nicht mit seinem Sohn geredet. Und ich glaube, das Problem gibt es heute in vielen Familien. Es gibt gewisse Themen in Familien, über die redet man nicht. Und ganz oft, je länger man verheiratet ist, desto mehr kristallisieren sich gewisse Tabuthemen heraus. Und wenn jemand den Mut hat, anzusprechen, dann kann es sein, dass der andere gleich sagt: Ach komm, darüber will ich nicht reden oder schweigt oder was weiß ich. Und das soll es nicht geben. Weg aus diesen, raus aus diesen Tabuthemen, Kommunikation lernen, miteinander reden, Dinge besprechen, die Dinge durchbeten, vor den Thron Gottes bringen. Dann ist doch erst Frucht des Geistes möglich. Und das hätte hier weitergeholfen, auch hier wieder die Verantwortung nicht wahrgenommen. Vers 25. Es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom. Also Tamar war schön, Absalom war schön und er hatte dieses Lob vor allen. Also er war schon irgendwo beliebt vor dem Volk. Alle sahen ihn und haben ihm gut zugesprochen. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war nicht ein Fehl an ihm. Schon schön. Also ich... Ja, aber an mir auch nicht. Wenn ich in den Spiegel schaue, ich bin dankbar und zufrieden, wie Gott mich gemacht hat. So ist es nicht. Aber hier wird es nochmal besonders betont. Genau, und jetzt finde ich es ganz spannend. Und wenn man sein Haupt schor, das geschah alle Jahre, denn es war ihm zu schwer, sodass man es abscheren musste, so wog er das Haupthaar 200 Schekel nach dem königlichen Gewicht. Ich dachte, Mensch, irgendwie eitel, oder? Hat jemand schon mal seine Haare gewogen? Traut euch ruhig.
Ich habe es noch nicht gemacht. Hat Absalom gemacht, war ihm wichtig. Und Absalom wurden 3 Söhne geboren und eine Tochter, die hieß Tamar. Also auch nochmal bewusst, wie die Schwester, vielleicht als Zeichen der Liebe, der Wertschätzung, dass sie zu ihr steht, die hieß Tamar. Und sie war eine Frau, schön von Gestalt. Leider ist nicht überliefert, was mit der Schwester weiter geschieht. Ja, das wäre natürlich auch nochmal interessant zu wissen, aber eines Tages werden wir es erfahren. Und Absalom wohnte 2 Jahre in Jerusalem, ohne des Königs Angesicht zu sehen. Also er hat seine Schwester nicht vergessen, das sehen wir hier. War ein schöner Mann, war angesehen. Und dann in den Versen, in den letzten Versen von 29 bis 33. Und Absalom sandte zu Joab, um ihn zum König zu senden, aber Joab wollte nicht zu ihm kommen. Und hier sehen wir wieder so diesen Nachdruck, wie er seinen Willen bekommt. Und er sandte zum 2. Mal, aber er wollte nicht kommen. Da sprach er zu einem seiner Knechte: Seht ihr das Stück Acker Joabs neben meinem? Er hat Gerste drauf. So geht hin, steckt es in Brand. Da steckten die Knechte Absalom das Stück in Brand. Da machte sich Joab auf. Also allein auf so eine Idee zu kommen. Jemand möchte nicht mit ihm reden und dann steckt man das Feld in Brand, dass man, er kommt und er mit einem, er hätte ja hingehen können. Wäre doch kein Problem. Hat er nicht gemacht. Er wollte, dass Joab zu ihm kommt. Warum haben deine Knechte mein Feld in Brand gesteckt? Vers 32. Absalom sprach zu Joab: Siehe, ich sandte zu dir und ließ dir sagen, komm her, dass ich dich zum König sende und sagen lasse, warum bin ich von Geschur hergekommen? Es wäre besser, dass ich noch dort wäre. So lass mich nun das Angesicht des Königs sehen. Liegt aber eine Schuld auf mir, so soll er mich töten. Also immer noch keine Einsicht, dass er falsch gehandelt hat. Und Joab ging hinein zum König und sagte es ihm. Und er rief Absalom, also David lässt sein Herz erweichen, er rief Absalom, dass er hinein zum König kam. Und er fiel nieder vor dem König auf sein Antlitz zur Erde. Und der König küsste Absalom. Sicherlich auch ein königliches Zeichen, ja, dass Beziehung irgendwo wiederhergestellt wird. Er fällt auf das Angesicht. Ich weiß nicht, ich glaube, es war sein Wunsch von Absalom, aber die Distanz, die innere Kälte, die war schon zu kalt, als dass hier die Beziehung wiederhergestellt werden konnte. Das sehen wir in den nächsten Kapiteln, wie die Distanz ausgesehen hat und wie sie gegeneinander im Endeffekt gekämpft haben. Ja, Absalom kommt mit dieser Entscheidung nicht klar, dass sein Vater ihn einfach hängen lässt. Ja, wenn vergeben, warum dann nicht auch das Angesicht sehen? Warum diese Hängepartie? Ja, warum? Vielleicht kannst du noch mal die 7 Punkte einblenden, Leon. Warum diese Hängepartie und das Letzte, warum diese Halbherzigkeit? Da hätte man sich mehr wünschen können. Aber immerhin, er lässt sich erweichen, leider zu spät. Und das ist auch ein letzter Gedanke und damit möchte ich auch zum Ende kommen und wir werden danach auch direkt zum Gebet übergehen. Dieses Halbherzigkeiten ist für mich ein Stück weit Anwendung geworden. Wir sind oft im Umgang mit anderen gnädiger als vielleicht im Umgang mit Situationen, die mich selber treffen. Wenn wir würden vielleicht jedes Thema zum Thema Vergebung bejahen, aber selber vielleicht in einer Nicht-Vergebungsbereitschaft leben. Wir würden sagen, Mensch, geh doch auf ihn zu, bereinigt es doch. Aber haben manchmal Angst davor, selber diese Schritte zu gehen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht mit zweierlei Maß messen. Und wenn es zu lange aufgeschoben wird, man nicht halbherzig diesen Sachen, nur halbherzig diesen Sachen nachgeht, dann kann es irgendwann zu spät sein, dass man dann vielleicht der Gegenüber vom Kopf her vergibt, aber mit dem Herz diesen Schritt nicht mitgeht. Ja, David hat hier falsch gehandelt, er hat zu lange gewartet. Hätte er früher eingegriffen, früher gehandelt, ich glaube, da wäre mehr möglich, eine bessere Vater-Sohn-Beziehung. David, möchte ich völlig klarstellen, ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, er ist ein Glaubensheld, Hebräer 1, aber er war auch ein Mann, der als Vater viele Fehler gemacht hat. Und diese Fehler dürfen wir auch sagen, dürfen auch benennen und dürfen es mit der Gnade Gottes auch versuchen, besser zu machen. Ja, es war eine Menge Text. Tut mir leid auch für die Zeit, die ich überzogen habe. Aber wir wollen jetzt direkt zum Gebet übergehen und auch direkt die Gebetsanliegen für heute dann einsammeln. Ich denke, wir können selber die Punkte nochmal anschauen, die sündige Begierde, die schreckliche Sünde, Kurzlebigkeit und so weiter, dass wir auch aus dem Text heraus einfach schauen, was nehmen wir für uns ganz persönlich mit. Okay, jetzt mitgebrachte Anliegen.